Heute im New Lawyers Podcast Mustafa Temmuz Olakcioğlu, Juraprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität des Saarlandes.
Ich möchte unterhalten, ich möchte die Studierenden zum Nachdenken bringen, ich will sie für rechtspolitische Themen begeistern, die auch nicht unbedingt auf der Agenda oder auf dem Lehrplan stehen. Ich will Geschichten erzählen und dadurch eben ihre Empathie schulen.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mustafa Temmuz Olakcioğlu ist Juraprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität des Saarlandes. Seine Lehrtätigkeit geht eher wesentlich unkonventioneller an, als man es vielleicht aus dem Jurastudium kennt. Unter anderem vermittelt er Wissen niedrigschwellig über seinen Strafrechtspodcast Räuberischer Espresso und greift strafrechtsrelevante Themen auf Instagram für seine Vorlesung auf. Wie er die Lehre im Strafrecht aufmischt und wie er in den Beruf des Professors gefunden hat, darüber werden wir sprechen. Schön, dass du da bist, Mustafa Temmuz Olakcioğlu.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Und ich höre schon, du hast geübt, ja? Du bist einer der wenigen, die den Namen derart perfekt aussprechen.
Ich habe richtig geübt, glaube mir.
Ja, so gut.
Nee, ich finde, es ist ein super schöner Name und ich will ihn nicht kaputt machen. Und ich habe mir deinen Podcast angehört, wo du ihn zum Glück auch selber gesagt hast und auf LinkedIn auch mir mehrmals angehört. Habe ich, genau.
Er hat auch wirklich eine schöne Geschichte, sage ich mal. Also,
ach wirklich, ja, die musst du dann direkt mal erzählen.
Ja, Temmuz heißt übersetzt Juli. Also wenn ich jetzt einen deutschen Namen hätte, dann würde ich Julian heißen. Wahrscheinlich.
Ja.
Und das liegt einfach daran, dass ich meine Eltern im Juli kennengelernt haben und dann auch im Juli ein Jahr später geheiratet und so weiter. Also eine sehr romantische Geschichte, die dahinter steckt.
Das ist wirklich schön, die du da in deinem Namen trägst. Ich hatte tatsächlich, das ist ja sozusagen der zweite Name, den hatte ich erst gar nicht drin, aber dann habe ich gehört, dass du ihn selber mitnennst. Jetzt verstehe ich auch warum.
Mach
und
ich immer.
Dachte, dann kommt er jetzt mit rein. Okay, das wäre natürlich auch schon eine gute Icebreaker-Frage gewesen. Erzähl uns eine romantische Geschichte deiner Eltern. Aber ich habe noch eine andere mitgebracht. Von dir möchte ich nämlich gerne mal wissen, mit welcher Aktivität kann man dich so sehr begeistern, dass du auch nachts um 3 Uhr aus dem Bett springen würdest, um dabei zu sein?
Also wenn ich schon schlafe, dass ich wieder abhaue, dann, also ich bin relativ nachtaktiv, deswegen ist das nicht so schwer. Wahrscheinlich mit einem Tetris oder Mario Kart 8 Turnier. Wenn die Leute sagen, wir sind hier als Gruppe da, dann kann ich da nicht widerstehen. Oder noch besser, Entschuldigung, jemand sucht einen Amateur-DJ für 90s Pop oder 2000er Hip-Hop, das sind so die Dinge, mit denen man mich begeistern kann.
Oh, großartig, das hätte ich viel früher wissen müssen. Treue Hörer dieses Podcasts wissen nämlich, weil ich einfach jede Gelegenheit nutze, irgendwelche persönlichen Anekdoten zu berichten.
Dann mach ruhig.
Dass ich kürzlich eine Einweihungsfeier hatte, die ein 90er-Jahre-Motto hatte. Und da hätten wir natürlich sehr, sehr, sehr gut einen DJ gebrauchen können wie dich. Aber falls wir nochmal eine 2000er-Party hinterher schmeißen sollten.
Sehr gut, dann bin ich dabei.
Was ja, glaube ich, die 99er-Partys jetzt sind, ne? Weil wir werden ja alle
ja,
älter.
Alter. Okay, ich gehe jetzt raus.
So. Ja, ich weiß, aber es ist, wie es ist.
Alles gut.
Gut, vertiefen wir das nicht, wir kommen direkt zu den fachlichen Fragen beziehungsweise zu deinem Werdegang. Mhm. Du bist Juraprofessor, also wirklich, man muss sagen, unter den Juristen ja auch die, die sich dann noch mit am meisten mit dem Fach beschäftigen. Und ausgerechnet, du wolltest gar nicht von Anfang an Jurist werden. Was war denn dein ursprünglicher Wunsch eigentlich?
Also das hängt so ein bisschen auch mit der Frage soeben, trotzdem mit dem Icebreaker zusammen. Also ich hätte mir wirklich etwas im Bereich künstlerisches Tätigwerden, irgendwas Schauspieler, Designer in verschiedenen Branchen, vielleicht auch Beatproduzent eben, weil ich eben sehr musikverliebt bin. Ich war auch auf dem musischen Gymnasium. Aber mein Vater wollte unbedingt, dass ich studiere. Das war übrigens der einzige Bereich, wo er, ich sag mal vorsichtig, autoritär unterwegs war. Wahrscheinlich, weil sein Volkswirtschaftsstudium hier in Deutschland nicht anerkannt wurde. Mhm. Und dann war das so in ihm drin, ja, und dann wollte er das so ein bisschen über seine Kids kompensieren. Aber man muss auch sagen, im Nachhinein hat es uns, also meiner Schwester und mir, nicht geschadet. Wir haben beide dann auch Jura studiert.
Mhm.
Genau.
Ja, böse Zungen würden behaupten, Jura und künstlerisches Darstellen, Design, Musik, das ist, also könnte nicht weiter voneinander entfernt sein. Wir kommen mal vielleicht im Laufe des Podcasts dazu, ob das denn wirklich so ist. Ja. Du weißt, ich bin selber an so einer Schnittstelle tätig. Mit Legal Design würde ich vielleicht sogar selber widersprechen an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist das ja natürlich erstmal wirklich was völlig anderes. Du musst also ja irgendwo dann deine Liebe für Jura entdeckt haben. Oder wie hast du für dich herausgefunden, dass sogar die Lehre was für dich sein könnte?
Ja, also zumindest der Anwaltschaft würde vielleicht da jemand aus der Kautelarpraxis dir da widersprechen, würde wahrscheinlich sagen, naja, wir müssen ja auch kreativ tätig sein, wir müssen irgendwie Verträge kreieren und so weiter. Das war jetzt nicht das, ne, womit ich das also wiederum assoziiert hatte.
Wenn Vertragsgestaltung gleichbedeutend mit Gestaltung ist, dann
genau.
sind wir
dann
auf jeden
ist,
Fall
das ein bisschen traurig. Ja, nee, ich glaube, bei mir war das tatsächlich auch so eine Art, jetzt gerade die Professur beziehungsweise die universitäre Tätigkeit, Stichwort Wissenschaftsfreiheit, ja, so eine Art Ausweg, die künstlerische Seite irgendwo ausleben zu können, also überhaupt die Perspektive zu schaffen, das irgendwie ausleben zu können, Themen zu wählen, die mir Spaß machen. Also das taucht auch dann in meinem Oeuvre beziehungsweise in den Dingen, die ich publiziere, immer wieder auf, dass ich da mal über bestimmte Serien, die ich mir eben angucke, über Comics, die dann irgendwie einen rechtlichen Bezug setze, über Gangster-Rap beispielsweise haben wir auch schon publiziert. Mhm. Also irgendwo diese Seiten dann zumindest mittelbar ausleben zu können. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, gerade bei den Übungen oder im Audimax zu stehen, also im Mittelpunkt und damit im Spotlight und da schon seine Show abzuziehen sozusagen. Ich stage ja teilweise Dinge. Also ich überlege mir schon vorher irgendwelche Witze, gehe die dann vorher oder irgendwelche Sprüche. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Da können wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen.
Du übst dein Set.
Tatsächlich, ja. Also es ist wirklich so, dass bestimmte Dinge vorher geübt sind. Die funktionieren auch, wie gesagt, dann auch zum Teil besser, weil das geübt ist. Manchmal ist es eben besser, wenn es spontan abläuft. Und das habe ich schon während des Studiums gespürt, auch weil mein akademischer Lehrer so war. Also der hat auch stets eine Show, sag ich mal, im Audimax abgeliefert. Da waren dann nicht nur Erstis da, sondern Leute, die schon längst den kleinen Schein hatten. Trotzdem wussten sie, da wird ihnen was geliefert. Sie fühlen sich unterhalten. Und das war dann auch eben der Grund, warum ich sehr früh begonnen habe zu sagen, okay, wahrscheinlich, ich bin viel zu harmoniebedürftig. Irgendwann in der Praxis werde ich wahrscheinlich langfristig zumindest als Anwalt oder so nicht glücklich. Ich habe dann begonnen, Wiederholungskurse, Tutorien anzubieten, Lerngruppen anzubieten, Fälle selbst zu kreieren mit meinem Content. Und da hatte ich schon im 5. Semester tatsächlich mehr Studis in meinen Kursen als einige Profs. Ja, und das war so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier wirst du auf jeden Fall langfristig glücklich werden, obwohl es sehr, sehr engagiert ist.
Ja, das fand ich auch im Vorgespräch schon ganz schön, dass du gesagt hast, auch ein bisschen per Ausschlussverfahren, dass andere Dinge vielleicht auch nichts für dich wären, die juristischen Berufe. Jetzt hast du wirklich eine Liebe zur Lehre entdeckt, deswegen ist es natürlich mehr als Ausschlussverfahren gewesen. Aber ich fand es trotzdem sehr lustig, die Vorstellung, dass man in der Anwaltschaft oder in der Staatsanwaltschaft vielleicht diese Milde, diese Harmoniebedürftigkeit an der Stelle gar nicht haben darf. Habe ich, glaube ich, so auch noch gar nicht drauf geblickt. Also wenn man sich jetzt nicht professionell streiten möchte, dass das vielleicht nicht der richtige Job ist und du dann mit deiner Lehrtätigkeit wesentlich ja, mehr Erfüllung erfahren kannst in dem Moment. Jetzt ist es natürlich von dem Wunsch oder der Freude am Lehren zur Stelle eines Professors doch noch relativ weit. Wie, also so Content Creator zu sein im juristischen Bereich macht einen noch nicht automatisch zum Professor. Wie bist du denn zu dieser Position gekommen?
Ich würde sagen, Fleiß, erstmal so sehr, sehr abstrakt und vor allem Glück, wobei ich gerne den Teil mit Glück betone. Ich hasse nämlich dieses auf LinkedIn verbreitete, diese, ja, ich will schon mal Sigma-Male-Mentalität, so dieses, du musst nur wollen, dann schaffst du es auch. Und du musst
Mindset,
genau. Da kriege ich dann immer direkt die Krise. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich habe ich sehr viel und sehr hart dafür gearbeitet, aber ich hatte vor allem erstmal Glück, dass sich meine Eltern für mich eingesetzt haben und Wert darauf gelegt haben, dass wir in einem ja angenehmen Umfeld aufwachsen, dass sie stets unsere schulischen Leistungen beobachtet haben, obwohl meine Mutter selbst zunächst noch kaum Deutsch beherrschte. Sie hat es dann später aufgeholt. Ich würde auch sagen, so dieses, ja, die Erziehung vielleicht im Allgemeinen immer viel auf Bildung, wenig autoritär, ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenig patriarchalisch, religiös übrigens schon, aber auch da wieder so wenig Gottesfürchtigkeit, so nach dem Motto, wenn du das und jenes machst, dann wirst du bestraft, sondern eher Liebe, ja, so dieses, wenn du Angst hast oder wenn du dir Sorgen machst, dann bete, geh in dich, ne? Und das alles hat funktioniert, obwohl meine Eltern wirklich sehr viel gearbeitet haben, um überhaupt dieses Umfeld zu ermöglichen. Also erster Job, zweiter Job, Nachtschicht, Spätschicht, dies, das. Sie waren also oft weg. Mhm. Damit bin ich beim zweiten wichtigen Faktor. Ich hatte viel Kompensation, was familiäre Zuneigung angeht, durch meine Schwester, die ja auch dann übrigens Jura studiert hat. Wir haben uns dann so wechselseitig ein bisschen motiviert. Sie war da noch demotivierter als ich, was das Jurastudium angeht. Sie hat auch länger gebraucht als ich. Und hat aber dann, als ich losgelegt habe, ist sie dann ein bisschen aufgegangen, weil sie dann so dieses Mütterliche, sage ich mal, sie ist jetzt für mich da und sie muss jetzt ein gutes Vorbild sein. Und das war dann auch für sie. Wir haben uns da wechselseitig gepusht. Mein Onkel war dann auch stattdessen sehr häufig für mich da. Also das war ein wichtiger Faktor. Und jetzt komme ich wirklich zum Punkt, speziell was Jura angeht, ja, also, aber das finde ich, gehört alles irgendwie zusammen, deswegen habe ich das so als Vorspann, also sorry, wenn ich jetzt hier ein bisschen ausschweife, aber man hat auch nicht immer die Möglichkeit, das irgendwie so ein bisschen darzustellen. Ich hatte wirklich.
Es ist ja wichtig, dass sozusagen der familiäre Zusammenhalt, absolut, der Background, den du hast, einfach ein extrem wichtiger Faktor ist und auch das ist, was anderen ja teilweise fehlt, die Unterstützung.
Genau.
Und sie es deswegen vielleicht auch nicht schaffen können.
Genau, so sieht's aus und das will ich hier an dieser Stelle eben auch betonen, weil das oftmals auch bei Personen mit ausländischen Wurzeln auch beobachten kann, dass da von Anfang an nicht viel Hoffnung besteht, auch aus der, das hat unterschiedliche Gründe, dass man da grundsätzlich skeptisch ist und so weiter, aber da will ich eben auch zeigen, dass es vielleicht auch anders gehen kann. Jedenfalls, ich hatte auch viel Glück mit meinem akademischen Lehrer, der ist immer, bis heute noch, immer hilfsbereit, immer erreichbar, immer freundlich, er hat mich durchweg gepusht. Keine Ausbeutungsstories teilweise, wie man das aus anderen Lehrstühlen kennt. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein, was an den Lehrstühlen in Deutschland und auch in anderen Ländern abgeht. Wir hatten wenig Konkurrenzdenken am Lehrstuhl. Es war divers, es war sozusagen auch gleichberechtigt, aber das waren keine Programmpunkte. Also das war jetzt nicht das Thema. Ne? Das musste es, wenn man vor 10 Jahren vielleicht auch noch, war die Situation auch mal noch eine andere als heute. Wenn man heute beispielsweise sich divers aufstellt, dann wird man gleich als jemand hingestellt, als würde man da ein bestimmtes Programm verfolgen, obwohl man glaubt einfach daran und man findet das halt wichtig. Naja, jedenfalls, es war jetzt nicht so, dass dieser Mann sich irgendwie hat Aufsätze von uns schreiben lassen, sondern es war teilweise umgekehrt, dass er für uns Sachen nochmal so perfekt formuliert und umformuliert und uns das gelehrt hat und da Sachen eingereicht hat und so weiter. Und dann haben wir auch Spaß gehabt wirklich an diesem Umfeld, ja. Ich hätte nicht, also für mich war es am Anfang vor allem, ich kam ja nicht mal in den Club, ja. Ich dachte nicht irgendwie, ich hätte niemals daran gedacht, dass ich in diesen Club, ja, der ist schon sehr, wie du es am Anfang so ein bisschen angedeutet hattest, ja, dass ich da reinkommen könnte und würde. Also ich war da auch nicht immer 100% zuversichtlich, obwohl ich ein Ticken empathischer da war und immer zuversichtlich optimistisch, ja. Es gab nicht irgendwie so komische Sprüche, die unpassend waren. Und man hat das alles erlebt an der Universität. Also es war jetzt nicht so, an unserem Lehrstuhl war es nicht so. Also wie man das aus der Mensa kennt, ja, so du sitzt am Tisch, bist gerade beim Essen und dann kommt einfach ein Spruch von der Seite, irgendwie hast du auch was gegen Kurden oder muss deine Freundin Kopftuch tragen oder isst du Schweinefleisch und sowas. Ja, diese Dinge, die hatten wir an unserem Lehrstuhl nicht und da bin ich wirklich glücklich, weil ich dadurch auch Spaß hatte und den Glauben eben hatte, dass ich hier aufgehen könnte und dann habe ich nach und nach wirklich hart gearbeitet, habe an meiner Sprache gefeilt, habe vieles kopiert von anderen Lehrenden, habe da versucht eben spannende, für mich spannende, aber auch für Studierende spannende Themen auszuwählen. Habe immer Dinge beachtet, die vielleicht bisher keine Beachtung gefunden haben. Also wenn man mal auf meine Publikationsliste blickt, speziell was jetzt die Monografien angeht, also die Doktorarbeit betraf das Betäubungsmittelrecht. Ja, und das Betäubungsmittelstrafrecht ist ein praktisch sehr, sehr wichtiges Gebiet mit 5 bis 8 Prozent in PKS und wir wissen jetzt, dass es auch kriminalpolitisch, gesetzespolitisch auf der Agenda steht mit der Entkriminalisierung von Cannabis. Und ich hatte das 2013, 2011 hatte ich damit begonnen. Und zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich sehr ein durch und durch praktisches Gebiet. Aber in der Strafrechtswissenschaft gab es noch nicht so viele Abhandlungen, weil das halt so als, ja, das ist ja die Dealer und Drogen und wer will sich mit sowas schon auseinandersetzen und so weiter. Und das war auch so ein Punkt, da konnte man sich dann relativ schnell profilieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen so die Marschroute gewesen.
Du hast es gerade schon angesprochen. Bei euch im Lehrstuhl habe es solche Ellenbogenmentalität und so ein Konkurrenzdenken nicht gegeben. Generell ist da ja tatsächlich ein großer Vorwurf, es gibt viel Kritik am Jurastudium, wie es aufgebaut ist, wie es vielleicht auch genau das fördert, Ellenbogenmentalität, Konkurrenzdenken, dass die Studierenden teilweise gegeneinander aufgehetzt werden, Sprüche von Professoren, die von Anfang an schon klar machen sollen, es schaffen hier nicht alle von euch, schau links, schau rechts, es wird nur einer schaffen. Ja, es ist ja immer diese Horrorstory, ja. Aber auch andere Punkte, die eben nicht darauf ausgelegt sind, im Studium zusammenzuarbeiten, im Team arbeiten zu müssen, sich miteinander auszutauschen, sondern eigentlich immer jeder, jede für sich. Das ist die Kritik. Ich glaube, die ist auch nicht ganz unberechtigt.
Absolut.
Natürlich möchte ich deine Perspektive darauf haben. Du hast selber mal studiert, aber eben bist jetzt auch unter die Lehrenden gegangen. Also wie blickst du da drauf?
Ich habe eine relativ aktuelle jetzt wieder oder aktualisierte Perspektive, die habe ich auch gestern in meiner Vorlesung nochmal mit den Studierenden geteilt. Ich hatte nämlich vorgestern auf meinem Instagram-Channel nochmal meinen Unmut darüber durch zwei Posts geäußert, dass statt wirklich echter Reformen im Jurastudium, ja beispielsweise in Rheinland-Pfalz jetzt wieder nochmal, dass mit den Gesetzen strenger gehandhabt werden soll oder dass die Ruhetage wegfallen, dass das sozusagen die Dinge sind, die auf der Agenda stehen. Mhm. Und interessanterweise, und das war wieder bezeichnend, habe ich ganz viele Reactions, natürlich positive im Sinne von Herzchen und Likes und sowas bekommen. Aber diejenigen, die sich wirklich dazu ausgelassen haben und die dann wirklich einen Kommentar dazu abgegeben haben, die sich also genötigt gefühlt haben, wirklich jetzt was dazu zu sagen, das waren diejenigen, die gesagt haben, ja, bei uns ist es ja auch schon so und hier ist es ja auch schon streng und warum soll es bei den anderen nicht genauso streng sein, statt einfach zu sagen, hey, gönn halt, ja, sorry für die Ausdrucksweise, aber wieso kann man nicht einfach sagen, hey, okay, es ist bei mir streng, ich meine, das war dann auch so unterschwellig, ja, ich weiß ja, es ist ja nicht, wie es bei Ihnen war, vielleicht war es bei Ihnen auch locker, hey, ich habe in Bayern geschrieben, ich habe 11 Klausuren im zweiten Staatsexamen geschrieben und war total am Ende, ja, bei der letzten Klausur und habe dann irgendwie auch die Steuerrechtsklausur abgebrochen irgendwann, weil ich zu müde war. Jedenfalls, das ist tatsächlich zu beobachten. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir diese Rollen so ein bisschen wie so eine Art Vermächtnis annehmen, ja, also wir gehen in dieses Jurastudium. Und Stunde eins, es geht dann mit diesen Sprüchen los, hast du gerade schon angesprochen, schau nach rechts und schau nach links und so weiter. Und ich glaube, wir nehmen das wiederum allzu gerne an, um unsere eigenen Unsicherheiten im Hinblick auf ja, die mit dem Studium verbundenen Schwierigkeiten, Stress, strenge Notensystem zu bewältigen. Ich meine, diese gefühlt 1000 Jura-Meme-Seiten ja, sind ja ein weiteres Symptom hiervon. Ja? Ich sehe das alles kritisch. Ich versuche den Studierenden immer Empathie zu vermitteln. Ich habe auch beispielsweise in meiner ersten Stunde mit diesem Satz begonnen, habe ihn dann aber folgendermaßen fortgeschrieben. Schauen sich die Leute an, merken sie sich die Gesichter. Egal, ob diese Leute jetzt erfolgreich im Jurastudium sind oder nicht, das können sehr, sehr interessante Persönlichkeiten sein. Die können ihr Horizont erweitern. Vielleicht erwächst eine Freundschaft daraus. Ja, da können auch andere Dinge entstehen. Ja, es geht nicht darum unbedingt, dass es zu diesem, ja, dass der unbedingt erfolgreich im Jurastudium ist, als dass es sich lohnt, hier nach rechts oder links zu gucken. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass sich auf zumindest absehbare Zeit daran etwas ändern wird, wenn wir noch an diesem sehr weiten Notenspektrum festhalten und auch diese unterschiedlichen Narrative, was den Arbeitsmarkt angeht, die Prüfungsabläufe, das Verhältnis von Erstis und Absolventen, von Stud.HKs und Wismits, von Prof und Doktoranden. Also ich habe immer das Gefühl, in dem Moment, wo man die nächste Stufe erreicht hat, tritt man auf die Stufe nach unten sozusagen. Und das ist so dieses, was so ein bisschen weitergegeben wird. Ich habe die zentralen Dinge tatsächlich in einem kurzen Editorial für die JA vor einem Jahr zusammengefasst. Da taucht auch nochmal dieser Satz auf. Da würde ich im Übrigen darauf verweisen wollen. Aber es ist tatsächlich ein Problem.
Packen wir in die Show-Notes.
Und das glaube ich, Ja, danke schön. Das kriegen wir wirklich nur weg, wenn wir eben als Role Models, ja, als die Wismits, als die Leute im Arbeitsmarkt, als die Anwältinnen und Anwälte da draußen, wenn die anfangen, eben diese Empathie zu vermitteln, wenn sie ein bisschen so diese Unsicherheiten rausnehmen und sagen, das kann alles gut werden und selbst wenn es nicht klappt, es gibt immer Auswege und so weiter. Also man muss praktisch wirklich das von oben vielleicht top-down vermitteln und dann wird es vielleicht langfristig besser.
Ja, da direkt anknüpfend natürlich die Frage, was möchtest du denn in deiner Lehre anders machen? Wie stellst du dies dir besser vor?
Das passt eben ganz gut. Also ich möchte immer mehr vermitteln als den Lehrstoff. Das hat auch was damit zu tun, dass das bald nicht mehr, vielleicht kommt das ja auch noch, dass das bald nicht mehr so viel wert sein wird, nur den Lehrstoff zu vermitteln. Ich möchte unterhalten, ich möchte die Studierenden zum Nachdenken bringen, ich will sie für rechtspolitische Themen begeistern, die auch nicht unbedingt auf der Agenda oder auf dem Lehrplan stehen. Ich will Geschichten erzählen und dadurch eben ihre Empathie schulen. Ja, von Dingen, die mir persönlich vielleicht widerfahren sind, dadurch glaubhafter wirken, Racial Profiling, Diskriminierungsmechaniken, dafür will ich sie sensibilisieren, gerade im Hinblick auf das Strafrecht, gerade weil sie ja später Menschen verurteilen. Also sie gehen ja weg von ihrer allgemeinen Verurteilungsmechanik, sie verurteilen ja Menschen im Sinne von, sie verurteilen sie zu Geldstrafen, zu Freiheitsstrafen, sie stellen ein. Ja, also das ist die Verurteilung schlechthin. Und da müssen sie diesbezüglich, wie ich finde, besser empathisch geschult werden und vielleicht auch auf die praktisch relevanten Dinge vorbereitet werden, die eben in der universitären Ausbildung, Psychologie, ja, also Dinge wie Fehlattributionen, dass man wirklich die Emotionen unterschätzt, dass man Dinge wie Bias unterschätzt, Dinge wie Noise und so weiter unterschätzt, dass diese Dinge wirklich auch zur Ansprache kommen. Ich denke hier Stichwort Noise an die Strafzumessung etwa, die habe ich vor 2 Wochen mal in der Vorlesung angesprochen. Das sind so wichtige Dinge, die nicht auf dem Lehrplan stehen, die ich aber einbinde, um auf diese Weise die Vorlesung interessanter zu gestalten.
Und zusätzlich hast du noch einige andere Formate etabliert. Unter anderem gibt es ja den eingangs erwähnten Podcast Räuberischer Espresso, was ein großartiger Titel ist. Also habe ich schon mal herzlich drüber gelacht. Es ist sehr, sehr witzig. Und eine Folge, die ich angehört habe, da geht es unter anderem um die unterschiedlichen Deliktstypen im Strafrecht. Und das wird erklärt anhand des Settings einer Ersti-Party. Und dann kommen da so Gegenstände wie der Trichter und die Bierpong vor. Und anhand dessen werden eben Deliktstypen erläutert. Das klingt jetzt erstmal super witzig. Frage einfach mal, also ja, also das klingt jetzt erstmal irgendwie lustig so, ja. Kann man da jetzt was lernen, fragt man sich halt vielleicht. Ich finde natürlich schon, aber wie kommen solche Formate bei den Studierenden an?
Schwer zu sagen. Also wir haben wirklich viel positives Feedback, inzwischen auch, glaube ich, über 10.000 Abos, aber Studis, die dieses Format mögen, werden uns das auch gerne mitteilen, dass sie irgendwie etwas nice fanden oder besonders lustig, aber sie werden schon aus einer gewissen Höflichkeit heraus kaum offen zum Ausdruck bringen, dass bestimmte Sachen total cringe rüberkamen. Ja? Zum Beispiel, dass der Prof überhaupt dieses Wort benutzt. Ich entschuldige mich immer, wenn ich irgendwie Jugendwörter benutze bei den Studis, auch im Audimax. Ich glaube aber trotzdem, dass mein Podcast-Partner vor allem und ich da grundsätzlich ein Gespür dafür haben, die Leute zu unterhalten. Aber gerade weil eben auch Juristinnen da auch sehr früh, wir hatten es gerade mit den Rollen, konventionell denken und meinen, dass man klar zwischen Späßchen und Jura oder bestimmten Jura-Späßchen trennen muss, gibt es eben auch viele, auf die wir wahrscheinlich sehr albern wirken. Vor allem, wenn ich dann so ins Mikro kreische oder anfange zu singen und so weiter. Aber ich denke mir halt auch oft, wer so denkt, für den ist das Format nichts. Und dann ist es ja okay. Ja? Er muss sich dann diesen Podcast nicht anhören. Und entsprechend, das gilt übrigens für Kolleginnen und Kollegen, die sich denken, hey, was ist denn der Olak Cholo für einer? Das wird dann meistens auf Gegenseitigkeit beruhen, ja. Mhm. Also ich habe dann kein Problem damit. Ich finde Authentizität gerade im Verhältnis von Dozent und Studierenden ist schon wichtig. Und es gibt Leute, die kommen klar damit. Und das sage ich aber auch in der Vorlesung, ja, vom Stil her. Und es gibt auch Tage, da bin ich aufgekratzter oder nochmal vielleicht überdrehter als sonst. Und dann gibt es Dinge, die sind einfach ernst, als Themen ernst. Und dann bleibe ich auch ernst, da mache ich dann auch keine Späßchen. Und das ist mir 1000-mal lieber, als wenn man überhaupt kein Gespür dafür hat und dann irgendwie einen dummen Spruch in einem ganz, ganz unpassenden Kontext wiederum loslässt. Und da achte ich schon auch oft auf Feedback meiner jungen Stutt-HKs, dass ich denen halt auch sage, hey, wie fandet ihr das heute? War das eher unpassend? Fandet ihr das irgendwie offensive und vielleicht auch nicht ausreichend praktisch hier geframed oder was auch immer? Also ich achte auch viel auf die Sprache natürlich. Das hat was mit meinem Forschungsgegenstand zu tun und auch dementsprechend auf Humor. Ja, also das geht ja Hand in Hand zum Teil. Ja, was ist okay, was ist noch nicht mehr okay? Zum Teil tensiert man sich natürlich auch. Zum Teil ist man dann wieder ein Ticken lockerer und so. Also, aber wie gesagt, man kann es nicht immer 100% einschätzen, finden die das jetzt wirklich lustig oder nicht. Manchmal experimentieren wir auch.
Also man merkt ja schon, dass du viel Zeit und Mühe darin steckst, den Lehrstoff so niedrigschwellig wie möglich zu vermitteln, die Leute irgendwie zu erreichen damit. Der Podcast war jetzt nur eine Art, wie das stattfindet. Kannst du mal berichten, was du sonst noch machst, um den Lehrstoff nahezubringen? Beziehungsweise eigentlich ja nicht nur der Lehrstoff, ne? Also ja, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja eben nochmal deutlich mehr, also wirklich eine Perspektive auch.
Ja, ich versuche tatsächlich mehr und alles ist noch sozusagen so in der Entwicklung, muss man sagen. Aber was praktisch oftmals geschätzt wird von den Studierenden ist, dass ich auch viel Visualisierung von Klausurproblemen und Theorien auf meinen PowerPoint-Folien setze und hierbei auch auf Metaphern zurückgreife. Also ich habe beispielsweise so ganz, ganz veraltete, gestern erst bei der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme, also bei den beteiligten Theorien, da habe ich eben diese ganz alten, nicht mehr zur Anwendung gelangenden Theorien, die habe ich so auf so einem Friedhof dargestellt, die kehren auch ab und zu mal so als Zombies zurück und dann habe ich dann so ein paar Zombies aufploppen lassen, aber habe dann auf der grünen Wiese war dann die Tatherrschaftslehre und dann auch die gemischt objektiv-subjektive Theorie. Und ich brauche regelmäßig für meine Folien mehr Zeit als für die restliche Vorbereitung der Vorlesung. Also, und das wurde aber auch tatsächlich bisher auch nicht nur von den Studierenden honoriert. Also ich habe auch oft gemerkt, dass viele Kolleginnen und Kollegen mich danach noch angeschrieben haben, ey, das mit diesem Post-its. Ich habe beispielsweise so Post-its imitiert, die dann abgerissen werden auf der PowerPoint und so. Das war eine super tolle Idee und so. Ich bin derzeit auch bemüht, sage ich aber ganz bewusst unterstrichen, bemüht, Studierende in die Vorlesung einzubinden, ihnen beispielsweise die Möglichkeit zu geben, im Audimax zu einem bestimmten Thema vorzutragen. Ich verstehe aber noch, dass da noch wenig Feedback kommt, weil man sich dann natürlich da wirklich ja dem ganzen Auditorium stellen muss und so weiter. Ich werde das in kleineren Gruppen nochmal, in kleineren Vorlesungen versuchen. Und wir sind ja immer noch in der Post-Corona-Phase. Was ich tatsächlich nicht mache, was vielleicht für den einen oder anderen auch noch eher konventionell wirken könnte, dass ich praktisch hybride Formate anbiete. Ich mache nämlich, ich trenne wirklich ganz klar zwischen Online-Inhalten und Online-Lehre, weil das für mich ein anderes Format einfach ist und dementsprechend anderen Regeln folgen muss als die Präsenzvorlesung. Ich biete das an, also ich biete auch Online-Dinge an, aber ich trenne da. Und ich versuche jetzt oder werde jetzt in Zukunft auch noch mehr Streams oder Streaming-Angebote, heißt beispielsweise, ist so etwas geplant, wie dass wir auf die Montagspost beim Bundesgerichtshof reagieren, dass wir beispielsweise sagen, hier sind 3, 4 neue Urteile, die sind gerade frisch eingetrudelt und dann unterhalten wir uns vielleicht über die ein oder andere Entscheidung. Ne? Das ist so, aber das ist wirklich sehr selektiv, noch zahlreiche andere Sachen.
Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dir noch auch auf eurer Seite gelesen, dass du auch viele Exkursionen zum Beispiel anbietest, dass ihr wirklich mal zum BGH sogar, oder? Zum BGH fahrt.
Genau, also zum Bundesgerichtshof. Wir hatten in Karlsruhe, aber wir wollen jetzt auch mal zum Bundesverfassungsgericht. Was jetzt auch geplant ist, sind so Mootcourts, die zusätzlich zum Mootcourt-Strafrecht laufen. Auch da haben wir jetzt ein Team nochmal hingeschickt. Ich versuche das schon, aber das muss natürlich auch angenommen werden und dafür muss man natürlich auch viel und ausreichend Werbung machen. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt in so einer Art Übergangsphase. Also viele müssen sich noch jetzt zurechtfinden, wie läuft das Jurastudium eigentlich ab. Das liegt auch daran, dass diese Übergangsphase ja nicht nur die Studierenden betrifft, sondern auch Professorinnen und Professoren. Das heißt, viele sehen jetzt diesen Komfort zu sagen, ja, ich mache jetzt nur noch Online-Lehre. Andere sagen, nee, mir ist das schon mit der Präsenzlehre richtig. Andere bieten hybride Formate an. Wir haben also hier noch eine gewisse Übergangsphase, auch was die Einheitlichkeit und die Vorgaben an gutes Lernen angeht. Weil ja, jeder Professor oder jede Professorin eine unterschiedliche Vorstellung davon hat, wie gut ist das jetzt eigentlich. Und was wir leider selten beobachten, ist, dass sich da alle jetzt direkt up-to-date halten würden, was Erziehungspsychologie und Kognitionspsychologie angeht und was jetzt diese Formate auch angeht und Hochschuldidaktik, ja, also Fortbildungen. Ne, aber das ist, wie gesagt, das ist wirklich wieder von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlich. Ja, aber das ist tatsächlich ein Problem, weil wir jetzt momentan dann auch sehen, wir können kaum abschätzen, wie, in welche Richtung das jetzt laufen wird.
Ja, gutes Stichwort, auch die anderen Kolleginnen und Kollegen. Gibt es denn auch Kritik daran, dass die Lehre, sag ich mal, so umgekrempelt wird? Du hast natürlich jetzt ein paar Formate hinzugefügt und Dinge mal ein bisschen anders gestaltet. Wie wird es von anderen gesehen?
Ich glaube, das müsste ja erstmal überhaupt wahrgenommen werden. Das heißt, da müsste
irgendwie... Dafür sorgen wir ja hier.
Ja, das ist ja schön. Ich würde davon ausgehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich sowieso für sowas interessieren, da auch grundsätzlich positiv gestimmt sind und dann auch wirklich versuchen, bestimmte Formate, von denen sie meinen, dass das auch für ihre Vorlesung passen würde, auch übernehmen. Im Übrigen nehmen sie das schon sehr ernst, auch nicht nur an unserer Uni, an vielen anderen Universitäten, auch mit der Wissenschaftsfreiheit, Freiheit der Lehre, vor allem eben, wenn man sehr viel macht, dauernd etwas anbietet, Skripte hochlädt und so weiter, Präsenz- und Online-Veranstaltungen, da kann man sich nicht wirklich angreifbar machen.
Wohin wird sich denn aus deiner Sicht die Lehre entwickeln? Kann man da überhaupt so eine Prognose schon abgeben und welche Funktionen wird dann zukünftig zum Beispiel die Vorlesung haben? Wird es noch das wichtigste Element der Wissensvermittlung sein? Ist es das überhaupt heute? Und was glaubst du, wohin entwickelt sich die gesamte Lehre?
Also ich hatte ja vorhin schon kurz angedeutet, dass es tatsächlich schwer ist zu sehen, wie sich diese Mischung online, Hybrid und so weiter entwickeln wird. Ich glaube jedenfalls, dass die zunehmende, sagt man, Diversifizierung von Online-Angeboten, dass immer mehr wird, dass wir irgendwann so eine Art auch Jura-Netflix, Jura-Prime haben werden, sodass sich die Studis ihre Lieblingsvorlesungen aussuchen werden können. Da wird dann dementsprechend auch viel Schrott dabei sein, ja. Vor allem, wenn es keine geförderten Sachen sind, weil gute Lehre kostet halt normalerweise etwas, aber wahrscheinlich eben auch echte Highlights. Und dann wird man sich als Professorin überlegen müssen, wie man seine Studis am Standort nach wie vor eben in die Vorlesung locken kann. Deswegen hatte ich ihm vorhin gesagt, wie mache ich, was sind noch Zusätze, was ist das Vorlesungsexklusive? Und meines Erachtens wäre es ganz offen gesagt etwas armselig, da nur auf die Klausurenherrschaft abzustellen, so nach dem Motto, naja, wir stellen ja die Klausur, wir wissen, was in der Klausur drankommt. Man muss wirklich irgendwie Präsenz-Exclusives planen. Vielleicht kann man die Leute auch mit seinem Stil in den Audimax locken. Ist man aber von sich derart selbst überzeugt, wird man ja selbst auch dazu übergehen, allen seine Lehre in Form von Videos anzubieten. Also ich kenne viele Studierende, die eben sagen, ich höre mir den Podcast von der LMU, was Zivilrecht angeht beispielsweise, aus ganz Deutschland eben an. Und ich kenne auch viele Leute, die die Podcasts von meinem akademischen Lehrer, Professor Hans Kuttlich, sich anhören. Also das wird letztlich dazu führen, dass man sich dann wirklich als Dozent überlegen muss, wie bringe ich die Leute in die Vorlesung. Man könnte natürlich auch das Ganze positiv erstmal sehen und sagen, wenn ich viele Sachen auch als Professor auslagern kann, outsourcen kann, in Videos, in die Online-Lehre, dann haben wir in der Vorlesung einfach mehr Zeit für eine echte klassische, oder was heißt klassisch ist falsch, eigentlich für eine echte Vorlesung im Sinne eines Austauschs, echte Diskussionen, Übungen, ja, so ein bisschen auch das amerikanische Modell, ja, wo man dann, meistens ist das natürlich auch aufgeplustert und in den Filmen und so dargestellt, dass sie da in den Universitäten sitzen und sich da ganz, ganz schön da hier austauschen, unterhalten und so weiter. Aber das wäre schon so ein Idealtyp an Vorlesungen, dass man so sagt, wir haben jetzt endlich mal die Zeit. Ja, sie bereiten sich online vor, kommen dann in die Vorlesung und tauschen sich dann mit den DozentInnen aus. Und wie gesagt, man wird über kurz oder lang erkennen müssen, dass Online-Lehre und Präsenzlehre unterschiedliche Formate sind, die eben entsprechend modifiziert ausgestaltet werden müssten. Deswegen glaube ich eben auch nicht, dass das hybride Format als Format eine Zukunft hat.
Also finde ich auf jeden Fall ganz spannend die Vorstellung, dass da auch so ein kleiner Wettbewerb entstehen könnte bei den digitalen Formaten, da die natürlich, wie du sagst, auch den Vorteil haben, dass man sie von überall aus streamen, anhören, angucken kann, sodass es eigentlich egal ist, in welchem Bundesland, in welcher Uni ich studiere und man dann vielleicht wirklich eher in die Vorlesung geht, um da die Live-Show zu bekommen. So wie man heute vielleicht sich Live-Podcasts angucken würde. So da muss es aber irgendwie was Spezielles noch geben. Ja, finde ich auf jeden Fall eine interessante Vorstellung und bin auch sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Jetzt vor allem, nachdem die Pandemie ja auch ein bisschen mehr Online-Lehre erzwungen hat, möchte ich mal sagen, ob sich da was entwickeln wird. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal von dir die Klammer rund machen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du eigentlich ursprünglich mal einen künstlerischen Pfad verfolgen wolltest und jetzt sehr viel darüber gehört, wie du in deiner juristischen Karriere, in deiner Lehre tätig bist, was du da für Formate etabliert hast, wie du es angehst. Und deswegen möchte ich von dir wissen, könnte man vielleicht sagen, dass du deine künstlerische Ader letztlich doch auslebst in deinem Beruf?
Also voll und ganz nicht, denn wenn es so wäre, dann würde ich nicht heute noch irgendwie, wenn ich irgendwie unter der Dusche bin oder sozusagen mich auf irgendwelche Tagungen vorbereite, was komplett anderes machen. Das heißt, ich sitze dann irgendwie unten und fange dann irgendwie an, pack dann irgendwie meine Malsachen aus oder schreibe irgendwie einen Text oder ne, bastel irgendwie wieder an einem Beat oder lass mich irgendwie über ein Retro-Game aus und mach dann irgendwie eine Bewertung dazu und so weiter. Also 100% ist es wohl nicht so. Ich bin aber trotzdem sehr glücklich, weil manchmal ist es ja auch letztlich so, man denkt immer, das ist das Einzige im Leben und später sieht man, okay, es gibt aber auch andere Dinge, die hat man von sich nicht gekannt und das habe ich mit der Zeit eben auch für mich entdeckt. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, dass das Jurastudium so ein bloßer Ausweg war, sondern dass ich eben versucht habe, eigentlich erstmal diesen Ausweg zu gehen und später dann für mich entdeckt oder verstanden habe, dass das auch sozusagen ein wichtiger Teil jetzt sozusagen meiner Beschäftigung und des Auslebens von Interessen darstellt. Ja, weil es auch faszinierend ist. Es hat auch den Philosophen, sag ich mal, in mir geweckt. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken übers Denken. Mhm. Ja, und das kommt jetzt und jetzt kann ich mich diesbezüglich ausleben und von daher, glaube ich, ist das so ganz gut gelaufen und ich kann zufrieden sein.
Ich glaube, das nehme ich mal als schöne Message zum Schluss mit, dass also auch das Jurastudium, auch die juristische Karriere den Künstlern uns nicht tot machen kann, dass man genau. Im Gegenteil vielleicht sogar den Weg finden kann, wie man die Dinge miteinander vereint und damit sehr, sehr glücklich wird. Und bedanke mich bei dir für dieses spannende Gespräch, für die Einblicke in deine Lehre und an alle da draußen die Empfehlung natürlich auch in das ein oder andere Format mal reinzuhören oder reinzuschauen. Schön, dass du da warst.
Dankeschön, schön, dass ich da sein durfte.
Das war Mustafa Termus Olakcioglu. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.